den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Das Barometer, abgeleitet vom altgriechischen Schwer und Maß, bestimmt den statischen Luftdruck und wird in der Meteorologie bei Wettervorhersagen benutzt. Der Begriff Barometer wurde aber auch im übertragenen Sinn auf andere Prognoseinstrumente übertragen. 1925 muss das Konzept eines wirtschaftlichen Konjunkturbarometers noch recht neu gewesen sein, da das Hamburger Echo in der Ausgabe vom 22. Februar diesen Begriff seiner Leserschaft zu erläutern versucht. Der monatlich aktualisierte Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung basiert auf der Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts. Wie das Hamburger Echo das Konzept vermittelte, vermittelt uns Frank Riede.
Das Konjunkturbarometer. Ein Konjunkturbarometer, was ist denn das nun schon wieder für eine neumodische Erfindung? So werden wohl viele Leser jetzt fragen. Andere kennen sicherlich schon das Wort oder das gleichbedeutende Wort Wirtschaftsbarometer, das ja jetzt in Deutschland mehr und mehr zu hören und zu lesen ist. Wenn wir diese neue Art Barometer erklären wollen, so ist es natürlich am besten, es mit dem bekannten Barometer zu vergleichen. Dies letztere soll die Möglichkeit geben, etwas über die künftige Witterung auszusagen. Genauer ausgedrückt ist die Sache die, dass etwas Gegenwärtiges angezeigt wird, nämlich die jeweilige Höhe des Luftdrucks, und dass dann aus den Veränderungen im Luftdruck auf Veränderungen der Wetterlage ein Schluss gezogen wird. Das ist natürlich nur möglich, wenn zwischen Luftdruck und Witterung ein naturgesetzlicher Zusammenhang vorhanden ist, was ja auch tatsächlich zutrifft. Wie steht es aber nun mit dem Wirtschaftsleben, mit der Konjunktur? Um hier eine Voraussage für die Zukunftsgestaltung machen zu können, muss man mithilfe einer gegenwärtigen Bewegung, die in gesetzmäßigem Zusammenhang mit der künftigen Entwicklung steht, diese letztere im Voraus zu bestimmen suchen. Nun sind wir bereits durch Marx über das Grundgesetz der wirtschaftlichen Bewegung innerhalb der kapitalistischen Wirtschaftsform unterrichtet. Diese Bewegung besteht in dem fortdauernden Wechsel von Zeiten mit erhöhter Geschäftstätigkeit, also Zeiten guter Konjunktur, mit solchen einer ausgesprochenen schlechten Konjunktur, einer Depression oder wirtschaftlichen Betriebsstille. Den Umschwung von der günstigen zur ungünstigen Phase pflegt man, sobald er sich, wie es die Regel ist, in sehr heftigen Erschütterungen des gesamten Wirtschaftsapparates äußert, als Krise zu bezeichnen. Diese von Marx schon grundsätzlich entwickelte Lehre hat nun in den letzten Jahren eine erhebliche weitere Ausbildung gefunden. Die Wirtschaftswissenschaft ist jetzt, zumal in den Vereinigten Staaten und in England, der Ansicht, dass sich bei einem reinen Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung, das heißt also, falls nicht irgendwelche Störungen eintreten, sehr viele einzelne Phasen des Wechsels von Depression, Hochkonjunktur, Krise feststellen lassen. Damit kann es dann auch möglich sein, genau festzustellen, in welcher der einzelnen Phasen sich eine Volkswirtschaft augenblicklich befindet. Selbstverständlich handelt es sich bei dieser Konjunkturbetrachtung nicht um die Konjunkturlage eines einzelnen Wirtschaftszweiges, sondern immer um die Gesamtkonjunktur innerhalb einer Volkswirtschaft. Diese Möglichkeit ergibt sich daraus, dass man aus den Bewegungen der Preise, der Zinssätze und Kurse, aus den der Produktion, Absatz- und Beschäftigungszahlen und anderem mehr einige Zahlenreihen erhält, die ein genaues Abbild der jeweiligen Konjunktur darstellen. Aus dem augenblicklichen Stand ist der zukünftige dann sofort zu entwickeln. Nun ergibt sich aber ein ganz grundlegender Unterschied zwischen Wettervoraussage und Konjunkturvoraussage. Selbst wenn wir den besten Wetterdienst der Welt hätten, mit Meldungen über Wetterstand, Wolken, Bedeckung, Luftbewegung, Temperatur, Niederschläge und so weiter und so weiter, von außerordentlich vielen Punkten der Erdoberfläche, so dass wir daraus mit sehr großer Sicherheit das künftige Wetter vorhersagen könnten, würden wir damit nichts an diesem Wetter selbst ändern können. Das Einzige wäre, dass wir uns rechtzeitig auf dessen Gunst oder Ungunst einrichten könnten. Grundsätzlich verschieden ist es mit der Konjunkturvoraussage. Denn jede Konjunktur ist ja zunächst einmal die Auswirkung einer menschlichen Tätigkeit, die Folge von sehr viel einander ungefähr gleichlaufenden Handlungen einzelner Kapitalisten. Über die Folgen, die aus der Gemeinsamkeit ihres Handelns entspringen, sind sich dabei die Kapitalisten ebenso wenig klar wie über diese Gemeinsamkeit selbst. Das wird in dem Augenblick anders, wo eine Betrachtung der Konjunktur einsetzt. In diesem Moment geschieht etwas ganz außerordentlich Denkwürdiges. Der Kapitalismus wird sich seiner selbst bewusst, eigentlich zum ersten Male. Dabei beschreitet er, um mit Hilferding zu sprechen, einen neuen Abschnitt seines Weges. Er wird zum organisierten bzw. sich selbst organisierenden Kapitalismus. Die Konsequenz davon ist, dass nunmehr eine ganz andere Wertung der Hochkonjunktur einsetzt. Die Hochkonjunktur erscheint nicht mehr als die Zeit eines goldenen Regens. Im Gegenteil, sie wird gefürchtet, weil nach ihr unweigerlich, wie das Amen nach dem Vaterunser, der wirtschaftliche Zusammenbruch von erheblichen Teilen der volkswirtschaftlichen Organisation erfolgt, der eigentlich keine Existenz in der gesamten Volkswirtschaft ohne erhebliche Schädigungen lässt. Obendrein stellt sich noch heraus, dass die Gewinne der Hochkonjunktur sehr oft nur Scheingewinne sind. Aus all dem folgt, dass die Unternehmerschaft mehr und mehr einer Einstellung zuneigt, die anstatt des lebhaften Wechsels zwischen den einzelnen Konjunkturphasen viel lieber eine möglichst gleichmäßige Beschäftigung während der ganzen Zeit des Jahres und der Jahrzehnte sähe. Aus dieser neuen Einstellung heraus, die in England und den Vereinigten Staaten sehr verbreitet ist, ergibt sich nun, dass die Aussage des Mannes am Wirtschaftsausguck über eine bevorstehende Hochkonjunktur von erheblichen Teilen der Unternehmerschaft mit sehr gemischten Gefühlen aufgenommen wird. Da sich aber diese gemischten Gefühle alsbald in Taten umsetzen, und zwar in Taten, die auf ein Abbremsen der bisher so eifrigen Geschäftstätigkeit hinausführen, so entsteht als Folge der geglückten Voraussage das anscheinend Paradoxe, dass nämlich das Vorausgesagte gar nicht mehr eintritt. Damit ist aber der Zweck der Voraussage erreicht. Nun aber verlässt sich ja eine Volkswirtschaft, in der dergleichen Erkenntnisse weit verbreitet sind, durchaus nicht nur auf die Initiative der einzelnen Unternehmer. In ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse hat von jeher jede Zentralbank, die großen Notenbanken wie Bank von England, Bank von Frankreich, Reichsbank und so weiter, eine Kreditpolitik verfolgt, die darauf hinauslief, die Entwicklung zur Hochkonjunktur in der gesamten Volkswirtschaft möglichst abzubremsen und derart die Schäden der Krise vorbeugend zu lindern. Als Hauptmittel einer solchen Kreditpolitik kommt die Heraufsetzung des Diskontes, also die Verteuerung der Kredite, in Frage. Aber das ist bei weitem nicht das einzige Instrument. Gerade die letzten Jahre haben uns gelehrt, dass mit Krediteinschränkungen und den verschiedensten Operationen auf dem Markt der kurzfristigen Kapitalien, dem Geldmarkt, bis zu einem gewissen Grade Währungsstand und Preise, damit aber auch der Stand der Konjunktur, exerziert werden können. Diese Erweiterung der Politik der Zentralbank ist eine direkte Folge der Aufgabe des Goldwährungssystems, das bisher für alle daran angeschlossenen Länder automatisch das Gleichgewicht in Währungsstand und Preislage herbeiführte. Jetzt ist der Automatismus beseitigt. Jedes Land ist darauf angewiesen, den Stand seiner Währung selbst zu verteidigen und zu schützen. Aber mit der neuen Praxis des Manipulierens von Währung, Preislage und Konjunktur sind wir nun ein gutes Teil in unserem Wissen und Können vorangekommen. Alte Gedankengänge, die in der Zeit vor dem Krieg als ein wenig fantastisch oder als ganz grundstürzend angesehen wurden, erleben jetzt wenigstens zum Teil ihre Rechtfertigung. Eine zielbewusste Konjunkturpolitik läuft nämlich darauf hinaus, dass durch irgendeine Zentralstelle, sei es die Zentralbank, Währungsbank, sei es ein Kartell der Großbanken, eine Kontrolle oder genauer eine Monopolisierung des Geldmarktes geschaffen wird. Und das ist entweder die Monopolisierung durch ein privatwirtschaftlich interessiertes Syndikat oder aber die Sozialisierung im Bankwesen. Wir entsinnen uns noch recht gut, wie in der Nachrevolutionszeit die sozialistischen Forderungen auf eine Umgestaltung der wirtschaftlichen Organisationsform befehdet und zum Teil als wirklichkeitsfremd, ja geradezu als lächerlich dahingestellt worden sind. Heute nun erleben wir bereits, dass in den beiden größten Wirtschaftsgebieten der Welt, durch die Bank von England und durch die Bundesreservebanken in den Vereinigten Staaten, eine Währungspolitik getrieben wird, die tatsächlich nicht anders als mit dem Wort Gemeinwirtschaft zu bezeichnen ist. Wir werden den neuen Entwicklungen im Wirtschaftsaufbau des Westens nicht gerecht, wenn wir darin immer nur den Kampf um Rohstoffgebiete und um Absatzmärkte, den Kampf um Erweiterung des Machtbereiches von Trusts oder gar nur das Feld großer Schiebungen und kapitalistischer Raubzüge sehen. Tatsächlich stecken die Vereinigten Staaten mitten in einem Prozess, der zur Bildung des organisierten Kapitalismus führt. Die Volkswirtschaftslehre ist in der Wandlung von der nur beschreibenden Theorie zur Wissenschaft der praktischen Anwendung begriffen. Der Kapitalismus selbst erlebt eine ganz außerordentlich tiefgehende Umwandlung. Er schreitet zu einer bewussten Ausgestaltung seiner Machtmittel fort. Die so viel berufene Anarchie der Produktion wird mehr und mehr verschwinden. Die gleichmäßige Geschäftstätigkeit, die Pflege der Absatzmärkte rücken in die kapitalistischen Überlegungen mit ein. Diese Situation ist der entsprechende ökonomische Ausdruck für die im Politischen gegebene Lage, wo der Sozialismus sich anschickt, sich als gleichberechtigter Partner mit den bürgerlichen Gruppen in die Regierungstätigkeit zu teilen. Sei es auch nur die Teilung der Machtposition zeitlich hintereinander. In einer kapitalistischen Wirtschaft, wo aus inneren Gründen der kapitalistischen Entwicklung heraus gemeinwirtschaftliche Elemente vorhanden sind, hat der Sozialismus auch ganz andere Aktionsmöglichkeiten als bisher. Weder wird ihm der Kapitalismus als reife Frucht in den Schoß fallen, noch ergibt sich die Auflösung der Gegensätze in einer neuen herrlichen Harmonie. Von beiden kann nicht die Rede sein. Der Kampf zwischen Sozialismus und Kapitalismus geht vielmehr weiter, aber mit dem Unterschied, dass der Gegner jetzt von des Gedankens Blässe angekränkelt ist und das gegenüber einem Kapitalismus, der innerhalb seiner eigenen Organisationsform aus zwingenden Gründen heraus mehr und mehr gemeinwirtschaftliches Gut aufnehmen muss, der an die Hebung und Erhaltung der Kaufkraft denkt, der eine Verminderung der Arbeitslosigkeit anstrebt, dass gegenüber einem solchen Kapitalismus die Aussichten des Sich-Durchsetzens für den Sozialismus sehr viel stärker geworden sind. Das Auftreten des Konjunkturbarometers ist demnach ein Zeichen dafür, dass ein neuer, zukunftsreicher Abschnitt in dem Kampf zwischen Kapitalismus und Sozialismus angebrochen ist.
Beim DIW geht der Trend Anfang Februar wieder leicht nach oben. 87,7 lautet der Wert. Der Druck ist da. Alles wankt. Also, wir sehen uns morgen an der Wahlkabine. Bis dann.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.